Als wir ankommen, ist die Aussicht fantastisch, doch das Wasser trüb.
Hörst du?
Wo eines ins andere übergeht, ist es oft dreckig.
Das Meer spült sich um die Hügel herum, auch an diese Küste. Überall tote Krabben rücklings im Wasser.
Hörst du mich?
Hier, versprechen wir, lässt es sich aushalten.
Wir schieben sie mit den Händen zur Seite und tauchen. Die Augen offen. Es wird kalt.
Hörst du?
Unsere Gesichter spiegeln sich auf der Oberfläche des Wassers.
Was?
Hörst du?
Wirklich? Weil ich weit weg war vom Meer,
schaue
ich zum Himmel und sagte ihm, mach das Meer nach.
Nicht
aufzufallen. Da wurde die Wolke zur Welle.
Ich besehe dich bald. Mich treiben zu
Die Vogelschar glaubte, sie sei ein Fischschwarm.
Mein Name ist Hannes Bolsabock.
Und mein Name ist Josephine Bergholz. Ihr hört Stoff aus Luft.
Stoff aus Luft ist ein Magazin für gesprochene Literatur. Was sind Texte abseits der Schriftlichkeit? Wie sind sie gebaut? Wie hält man sie fest? Und was spricht?
Folge 12. Wasser, Wellen. Live aufgenommen im Freien Werkstatttheater Köln im Juni 2024. Mit Caleb Erdmann, Jennifer Denegri, Lina Atwa, Sandra Hetzel, Esra Canpalat und Haruk.
Caleb Erdmann.
1 Graz. Housekeeping, Housekeeping, schreit jemand vor der verdammten Tür, Housekeeping, und ich schrecke auf. Ich stehe kerzengerade im Bett. Ich vergesse konsequent immer Do Not Disturb draußen dran zu hängen und deshalb werde ich immer disturbed zu völlig unmenschlichen Zeiten vom Housekeeping. Ich schreie also, nein, 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 ich bin noch drin, nein, nein, nein. Es ist 9:30 und über dem Raum hängt wie eine Käseglocke schwerer Alkoholdunst. Ich ersticke fast. Ich mache das Fenster auf und versuche wieder wegzudämmern, während mir die größte Verkehrsader von ganz Graz in den Ohren liegt. Ich mache das Fenster wieder zu, aber keine Chance, ich bin wach. Ich liege also da und schaue auf den Fernseher, der wirklich lächerlich klein ist, wie eine Karikatur von einem Fernseher. Und ich überlege, ob ich Lust habe, ihn einzuschalten und denke dann, nein, lieber nicht. Ich schaue so stattdessen auf mein Handy und da ist eine WhatsApp von Vero und da steht, sie ist schwanger. Sie hatte zwar in den letzten Wochen gesagt, sie weiß es eh, aber ich freue mich trotzdem nochmal wie bescheuert. Ich springe aus dem Bett und headbange in meinem Dunst, bis mein Kopf grässlich schmerzt. Plötzlich wieder Housekeeping, Housekeeping und ich stehe da in der Unterhose in meinem eigenen Mief und schreie nochmal nein, 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 aber er lässt nicht locker und ich gehe zur Tür und da steht ein riesiger Typ mit einem Motorhead-Shirt. Ihm hängt so ein langer grauer Haarzopf über die Schulter, der durch Haarbänder in mehrere Abschnitte unterteilt ist und wir gucken uns an und dann sagt er noch ein letztes Mal ganz leise Housekeeping und ich sage, ich brauche kein Housekeeping, das habe ich doch die ganze Zeit geschrien und er meint, nein, er ist der Hausmeister, er muss was abschrauben im Bad und ich so, warum haben Sie das denn da nicht gesagt und er so, viele unserer Gäste sprechen kein Deutsch und ich so, okay, dann schrauben Sie mal und er verschwindet im Bad. Ich sinke zurück aufs Bett. Mein Kopf brennt ziemlich fies vorne rechts und alle 2-3 Minuten ein dumpfer Schlag von innen gegen die Stirn. Dieses knallsüße Energy-Zeug, das hätte nicht sein müssen. Ich sehne mich nach Acetylsalicylsäure, aber der Housekeeping-Hühne versperrt mir den Zugang zu Wasserhahn und Aspirin. Wie man einfach so sagt, okay, cool, wir machen ein Baby und zack ist dein Baby, heilige Scheiße. Als der Hühne fertig geschraubt hat, stürze ich ins Bad, lege mir 2 Tabletten auf die Zunge und hänge mich unter den Haaren, bis ich fast kotzen muss. Dann stelle ich mich unter die Dusche, so kalt wie möglich, bis ich nichts mehr spüre. Pia, Mia, Lina, Lara, denke ich dabei. Und dann Paul, Felix, Jotam, Gregor, kann ja auch ein Junge werden. Dann geht's aus der stickigen Höhle in den stickigen Flur. Oscar, Vincent, Jona, denke ich im Aufzug. Und dann Rina, Tina, Thea. Und es geht raus aus dem Hotel auf die Verkehrsader an eine Reihe Zeitungskästen vorbei. Darauf 5-mal nebeneinander der österreichische Kanzler, wie er bedauernd und schuldbewusst in die Kamera guckt. Ich steige in die Tram, wir dringen über die Annenstraße ins Zentrum vor und über uns taucht der Schlossberg auf, der sich so behäbig Platz macht, dass die Gassen ganz eng zusammengedrängt werden. Da, wo ich aussteige, an der Mur, liegt das Kunsthaus, ein irres Teil, eine Amöbe, ein Bakterium mit kleinen Fühlerchen obendrauf, ein völlig amorphes, fettes, riesiges organisches Ding aus Glas und Stahl. Das Kunsthaus wälzt sich da also wie eine Made rein in das Barock und angeblich sollen die Grazer das Ding Friendly Alien nennen, was mir verdammt gut gefällt. Kira, Dina, Sina, Lina, denke ich dann. Und dann denke ich, halt, Moment, Lina hatte ich schon. und ich überlege, ob ich Vero anrufen soll oder ja wenigstens zurückschreiben, aber ich weiß auch, wie Vero so kommuniziert und dass wir uns jetzt erstmal beide allein freuen müssen. Sie freut sich in Stuttgart und ich in Graz. Aber dann schicke ich doch ein Smiley, ein ganz normales Smiley, nicht mit Herzaugen oder offenem Mund oder großen Augen, nur ein sympathisch lächelndes Smiley, ein zufriedenes, glückliches, von innen erfülltes Smiley, das große Gefühlsausbrüche gar nicht nötig hat, weil es ein, naja, man könnte sagen, Gottvertrauen hat. Ein Smiley in der Blüte seines Lebens, das gerade erfahren hat, dass es Vater werden wird. An der Mur von dem Friendly Alien kaufe ich mir eine Bratwurst und eine Flasche Fanta und inhaliere beides gleich da vor dem Stand und meine Gedanken schaffen es durch die unruhige Nacht hindurch bis nach gestern Abend, wo ich mit den Booster-Rooster-Leuten gesoffen habe. Die Wodka-Roosters hängen mir wie ein schwerer Rucksack am Körper, als ich das Friendly Alien betrete. Ich kaufe mir ein Ticket und stelle mich auf das Rollband, das mich mit flacher Steigung ganz langsam in den Bauch der Amöbe reinbefördert. Es ist dunkel da oben, super wenig Licht kommt durch die Rückenfühler rein und ich gehe zügig durch die Ausstellung durch, weil mich Kunst nicht interessiert. Ich gehe die zweite Rolltreppe hoch auf die Aussichtsplattform. Da oben ist man fast vis-à-vis dem Schlossberg und guckt runter auf die Mur. Jacques, denke ich. Und dann Jacques Bullshit, was für Bullshit, Jacques. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich eine größere Wohnung, mindestens 3 Zimmer. Darauf will es hinauslaufen, muss man in Stuttgart auch erstmal machen. Runter fahre ich mit dem Lift, um nicht nochmal an der ganzen Kunst vorbeilatschen zu müssen. Ich verlasse den Block und lächle dem Wurstmann zu. Den kenne ich jetzt schon ein bisschen. Und ich betrete beherzt die Erzherzog-Johann-Brücke. Kuno Bruno Juno, denke ich.
Wir haben gerade einen Ausschnitt gehört aus Wir sind Pioniere und das ist der Debütroman von Caleb Erdmann. Caleb Erdmann steht seit vielen Jahren als Spoken-Word-Autor auf verschiedenen Bühnen, schreibt für Fernsehformate und fürs Theater. Er hat politische Theorie und literarisches Schreiben studiert und für seine schriftstellerische Arbeit ist er mehrfach ausgezeichnet worden, zuletzt für Wir sind Pioniere mit dem Debütpreis der Lit Cologne. Wir freuen uns wirklich sehr, ihn heute als unseren Gast begrüßen zu können und über sein Schreiben und sein Buch zu sprechen. Hallo Caleb, ganz, ganz herzlich willkommen.
Schön, hier zu sein. Danke für die Einladung. Dankeschön.
Du kommst ja ähnlich wie wir aus so kürzeren Formen als Autor. Wir kennen uns von Slam-Bühnen, aber du hast auch Kurzgeschichten geschrieben und Bühnentexte und so weiter. Und das ist jetzt dein erster Roman. Wie war deine Erfahrung damit?
Mit diesem Übergang. Ja, also für mich war es wirklich, ich hatte echt das Gefühl, mich so ein bisschen frei schwimmen zu müssen, gerade von dieser kurzen Form, wie du es sagst. Ich glaube, das ist maßgeblich entstanden während meines Studiums am Literaturinstitut in Leipzig, wo ich wirklich versucht habe, eine literarische Sprache zu entwickeln, die eben in Abkoppelung von diesen pointierten 5 Minuten, die man ja immer hat, die ja sehr laut, pointenreich, on point sein müssen, habe ich es einfach sehr genossen, so in literarischen Experimenten zu schauen, wie man auch über 70, 80 Seiten, über eine ganze Romanlänge eine Figur entwickeln kann, eine Geschichte entwickeln kann. Genau, und musste mich auch von den Pointen erstmal ein bisschen abkoppeln. War schon auch Arbeit, ja.
Ja, ne, das stimmt, das ist so eine Dramaturgie, die wir so voll intus haben.
Voll, ja. Also ja, auch nicht nur im Lustigen, im Sinne von Badumts, sondern auch im Sinne von, dass die Bilder viel lauter sein müssen, dass jeder Satz sozusagen so eine ganz starke Unmittelbarkeit haben muss und das sich auch zu erlauben, dass auch mal 3 Sätze mal eine Ruhe einkehren darf sozusagen. Das war gar nicht so einfach, fand ich. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr gemacht habt, aber
ja. Ja, ich meine, ich schreibe gar keine Prosa, das ist, glaube ich, nochmal anders. Aber ich habe auch gedacht, wenn ihr den Roman dann alle lest, werdet ihr merken, dass da schon auch so viel schwebendes Geheimnis drin ist und so viel, was auch nicht aufgelöst wird. Und ich hatte auch das Gefühl, das ist ja auch was Zeit braucht, oder? Also so ein Druck auch aufzubauen zum Beispiel.
Absolut. Die Zeit dafür zu haben und sich das auch genau zuzugestehen, so etwas darunter Schwebendes und ein bisschen Diffiziles, Genaueres zuzulassen. Ja.
Ich finde es auch spannend, du bist ja als Autor wahnsinnig vielseitig. So eben, du hast irgendwie Slam gemacht, du hast eben auch fürs Fernsehen geschrieben, fürs Theater geschrieben, Kurzgeschichten, sehr, sehr viele sprachliche Formen irgendwie. Unterscheidet sich die Arbeit an diesen Formaten doll? Oder wenn ja, wie? Oder ist das eigentlich ähnlich?
Genau, also ich glaube, das ist wirklich so dieses bei den meisten anderen Formaten, auch so fürs Fernsehen, Redaktion, wo es ja auch dann oft um Kabarett, um Witze geht und so weiter, so ist es immer diese viel stärkere gerichtet, dieses Gerichtetsein auf etwas, was ich auch genieße, was auch Spaß macht und auch gerne tue. Aber ich würde sagen, unterm Strich ist das schon das, was ich am meisten genieße und was mir am meisten Spaß macht, so dieses Ungerichtete zulassen zu können und das so zu erforschen. Das war, glaube ich, was das Schönste war am Schreiben dieses langen Formats, ja.
Ja, ungerichtet. Und ich dachte gerade so auch, du kannst viel mehr Kontrolle vielleicht auch im ersten Moment abgeben, weil du musst gar nicht alles wissen über diese 3 Seiten, die das dann sind oder so, sondern es kann sich noch ganz viel ergeben. Ich glaube, ich würde gern ein bisschen diese Transition zu längeren Texten irgendwie machen. Und ich merke so, was ich immer sage, ist eben nicht, dass ich will nicht ein Buch schreiben, aber ich will irgendwie also mehr Zeit zum Schreiben. Und ich glaube, das ist das, was dann vielleicht am Ende dabei rauskommen kann. Das könnte ein Buch sein, aber ja, dieses mit einem anderen Kopf reingehen.
Absolut. Wobei es, glaube ich, bei dem Text nochmal besonders war, weil ich den extrem schnell geschrieben habe, weil er auch so dieses Atemlose und Soghafte hat. Und dann eigentlich die Überarbeitung, das Durchkämmen, habe ich es für mich immer genannt, auch so total viel Zeit, wofür ja auch irgendwie bei Auftragstexten weniger Zeit ist, natürlich, weil es eine Frist gibt. Ja, genau.
Das habe ich mir auch nochmal ganz konkret gefragt zu deiner Schreibpraxis. So, wenn du in verschiedenen Formaten bist, ist es so, also wie ist die ganz konkrete Praxis? So, schreibst du die am gleichen Schreibtisch oder sagt irgendwie und mit der gleichen Routine? Oder ist es so, wenn ich Sachen so raushaue, dann mache ich das zwischen Tür und Angel und irgendwie an einem längeren Text, da muss ich vielleicht die Stadt für verlassen oder was auch immer?
Ich benutze für literarische Texte immer diese Funktion von Word, dass quasi alles andere schwarz ist im Hintergrund. So, und bei Auftragstexten, also auch wenn ich so Pointentexte, auch lustige Texte schreibe, mache ich das nie. Ich weiß nicht warum, aber das habe ich mir so, also da habe ich immer noch dieses Word auch so, es ist viel mechanischer, hat man oben noch die ganzen Werkzeuge, die man so nehmen kann und draufhauen auf den Text und so. Und im Literarischen ist es eher, dass ich halt alles ausblende. So, vielleicht ist das so ein Bild dafür, wie ich es behandle.
Jennifer De Negri.
Signalspitzen, biolumineszente. Zukunft voller Regen löst alle Geschlechter durch Fließen auf. Sie rinnen Nadel, Gehölz, Krone hinab, strudeln kopffüßig, achtarmig lang Waldessenken rund, laufen über, werden in Grundwasser gespült, durch Wurzelwerk geklärt, gründelnd gewaschen, mit magischem Myzel betupft. Tau tropft Perlmutt als Leuchtkiesel auf Körper. Die fühlen sich kling. Performance ist Bling, sich Parallelität zu formen. Pilzorganismen organisch verflochten. Ihr herausragendes, in Tiefe versenktes Terrain, the house of underground, and the category is Morphologie. Hut oder Stiel ist hier die falsche Frage. Mycelium macht keine halben Sachen, und die ganze Wahrheit ist, dass sich in 1 Gramm Waldboden 900 Meter finden. Klebriges, lebendes Netz abuskulär, Mini-Myriaden in Pflanzenstruktur, sie Legendary Children der Baumwurzeln. Gekräuselt, gegabelt, gekörnt, gefurcht, geflockt, gesäumt, gegürtelt, bestäubt. Strike a pose, human, vor verlorenen Posten. Oberhalb ihres Runways vibriert postmortem in Bodenmatrix verwobene neueste Nekromasse. Strukturell sogar tot, nicht im Nachteil. Erhöhen Fungix, Nährstoffdichte und scheiden lebendig Biopolymere aus, die Erosion verringern. Sie sind Miracle Worker am laurentidischen Eisschild. Ineinander verstrickte Erschließung, Werbesendung des Weltenhappening. We are all Lichens, Erzählung des andauernden Totalassemblage. In eins Wald passt eins Welt. Unterirdisch verkabelte Plastizität, Pilzsynapsen, Bewusstseinsverwickelte. Wo endet ein Wald? Wo endet eine Welt? Bestimmt nicht an ihren Rändern, durchdüngte Ozeane, Treibhausgase, sie rendern Erde, Wasser, Feuer, Luft, deep dive and drip. Es gibt keine Hölle, nicht an der Perm-Trias-Grenze, nur unendliche Kohlenstoffspeicher, unendliche Nährstoffströme, unendliche sensorische Information, Reize unendlicher Wachstumsspitzen. Humans can't think humans. But humans has a lot of thoughts about humans. Storage Stories, woraus tentakelförmige wachsen, sich vermehren, fortsetzen, absetzen, CO2 im Moos am Tiefseegrund binden. Ihr flashy Race aus Postwachstum und Degrowth, aus Ferngalaxien Fossilienfusion der besten aller möglichen Welten. Sie claimen Landschaft als Meta. Ihr vielstimmiges tägliches Rauschen im Gelände, ihr Wurzel- und Pflanzen- und Hyphengesang. Wildnis, die nicht stillhält, Werden, das niemals gestillt ist, sogar Extinction ist ein polyphoner Prozess. Im Kreislauf, im Downfall, nur definitiv nicht mit Derrida oder Darwin. No species is an island, bitch. Gemeinsam bedeutet sich nicht nur von Sonnenlicht zu ernähren. Fressen heißt verwerten, verwerten heißt zersetzen, zersetzen heißt einspeisen ins System, an das Mensch sich dockt, sich hineinhackt. We have never been individuals. Das Monster erschafft sich selbst. The Beauty and the Beast, die Bestie, Bestie, BFF. Kritische Zone, gleichzeitig das Gleiche und andere, zeigt sich ihrem Fungus-Face. Io ti mostro il mostro. Radikal verletzlich ringen sie um Verständnis, artenübergreifend hybrid, vielmal, nie einmal, niemals abstrakt. Ihre Eruption klebt an jedem Subjekt, like a Fata Morgana, denn the queen always wins. So entziehen sie sich der Fixierung von Intimität, ihr Erbe aus Zukunft, die sie formen, und mit jedem Atemzug sind sie millionenfach in allen. But beware of the lichen sclerosis. Don't lick it.
Hörst du? Hörst du? Hörst du mich? Ihr hört Stoff aus Luft.
Ja, Caleb, magst du dich so ein bisschen erzählen, worum es in dem Roman überhaupt geht?
Ja, es geht um zwei Menschen, Bruckner und Vero, die in einer offenen Beziehung sind. Die beide so ein bisschen genau vor sich hin arbeiten. Er macht was mit Medien, sie hat Architektur studiert, ist jetzt aber auch so ein bisschen am Floaten, sag ich mal. So, sie macht Gastro hauptsächlich. Die beiden wohnen in Stuttgart und ja, haben so ein bisschen so ein Leben, in das sie so hinein Leben. Und dann gibt es aber die Nachricht von Veros Schwangerschaft und die beiden denken jetzt darüber nach, wie sie sozusagen diese Form der Freiheit, in der sie eigentlich gelebt haben, modifizieren müssen, ob sie es müssen, ob sie es wollen, inwiefern und wie weit, was sie sozusagen jetzt mit dieser Lebensform anstellen wollen. Und genau, und die eigentliche, das, was erzählt wird, ist, dass in 48 Stunden die beiden sich eigentlich auch örtlich aufeinander zubewegen. Bruckner startet in Graz, wo er eine Veranstaltung moderiert. Vero fährt nach Mannheim, um ihre Affäre Keno zu treffen und wieder zurück. Und so, genau, bewegen sich die beiden quasi gedanklich und örtlich aufeinander zu, voneinander weg.
Mir ist ganz stark aufgefallen beim Lesen, dass in dem Roman wirklich nichts verlässlich ist. Also sowohl die Absprachen, die diese Beziehung betreffen, sind irgendwie nicht belastbar, für beide Parteien irgendwie auch nicht. Auch die Freundschaften, also es gibt noch verschiedene andere Figuren, die sind irgendwie alle befreundet, scheinen irgendwie keine richtig verlässlichen Beziehungen zu sein. Alle hassen auch eigentlich ihre Freunde so ein bisschen. Es gibt tatsächlich mehrere Explosionen, geht irgendwas hoch in dem Roman. Auch das Wetter ist mir aufgefallen. Ist tatsächlich so, dass man sich selbst beim Lesen so immer so ein bisschen falsch angezogen fühlt. Und denkt gerade so, jetzt habe ich gerade den Pulli angezogen, jetzt ist es kalt. Also eine permanente Verunsicherung. Was war so an den Gedanken dabei? Wie kam es dazu?
Ja, voll, das ist schön. Ja, das stimmt so ein bisschen. Ich glaube, das ist eben unter so diesem ganzen Stream of Consciousness, also wir schauen den beiden so sehr eng und genau dabei zu, wie sie sozusagen denken und quasi make it up as they go along. Und ich glaube, dass der Motor für diesen Sog oder dieses schnelle Erzählen und Denken so ein bisschen so eine Grundpanik ist und so eine Unverlässlichkeit, die eben auch was damit zu tun hat, hier gerade schon sagte, dass die beiden unsicher sind, ob ihre Welt ihnen nicht gerade unter den Händen zerbröckelt. Und wie sie sozusagen weitergehen können, ob sie quasi was Neues bauen können oder was sie noch benutzen können von dem, was so überliefert ist, vielleicht aus der Generation ihrer Eltern oder so. Und ich glaube, das ist so dieser Motor, diese Anxiety, die das Ganze antreibt, irgendwie. Unsicherheit, Unverlässlichkeit, ja.
Ich mochte das auch sehr gerne, weil es eben auch es gibt im Roman zwischen den Vero und Bruckner diese Verabredung, wenn wir ein Kind kriegen, dann schließen wir sie Beziehung. Und irgendwie dieses Schwanken zwischen, welche Art von Leben wollen wir jetzt eigentlich führen, soll es irgendwie doch die bürgerliche Existenz sein oder was anderes. Und ich hatte das Gefühl, dass ich nicht dazu gebracht werden soll, mich dazwischen zu entscheiden, auch als Leserin nicht. Und dass ich auch irgendwie gleichzeitig ein bisschen das Gefühl kriegen soll, eigentlich ist auch beides scheiße. Aber es ist auch beides so mit einer großen Zärtlichkeit auch gefüllt und das Versuchen und Scheitern daran.
Voll, das war mir total wichtig, dass ich auch quasi in Solidarität mit diesen Figuren schreibe und sie auch, also nicht sozusagen so im Sinn von, haha, schau mal, die Millennials, die wissen überhaupt nicht, was sie wollen oder so. Oder die sind irgendwie total gefangen zwischen ihren eigenen Ansprüchen und dem, was ihnen von außen entgegentritt oder so, sondern genau, das war mir total wichtig, quasi bei den Figuren zu bleiben und auch nicht so eine Art von Generationenroman zu schreiben, in dem Sinne, dass ich von dieser konkreten Geschichte total abstrahiere, sondern mir ging es total darum, dabei zu sein und diesen quasi konkreten Fall, diese beiden konkreten Menschen zu begleiten in all ihren Spaltungen im Kopf und Konflikten.
Voll, und gleichzeitig, also ich springe hier so ein bisschen, aber gleichzeitig ist ja das, was du Verunsicherung nennst, ist ja auch so eine Art Bedrohung eigentlich, so eine permanente, die in ihrer persönlichen Beziehung ist, aber die ja die ganze Zeit in diesem Umfeld auch, also so Bruckner läuft durch Graz und man kriegt immer so en passant mit, dass irgendwas mit dem österreichischen Kanzler ist und der entschuldigt sich jetzt für irgendwas. Oder also es ist irgendwie irgendwas splittert so in dieser Welt ja auch, also so in der die beiden versuchen, ihre kleine private Welt so aufrechtzuerhalten, aber...
Absolut. Also es gibt ja auch so ein bisschen so diese leichte Science-Fiction-Ebene von dem ehemaligen Studienkollegen von Bruckner, der mit einer Idee sehr reich geworden ist, an der Bruckner eigentlich beteiligt war, wo er auch rausgeschmissen wurde aus diesem Projekt, der so in ganz Deutschland so Screens aufgebaut hat, die eigentlich im Grunde Infoscreens sind, aber darüber hinaus zu einer Art Kultorten werden, an denen sich Jugendliche versammeln und quasi zusammen tanzen. Und das ist natürlich auch was, was so, also was sozusagen so diesen Eindruck von, die Welt ist irgendwie unverlässlich, oder es gibt sozusagen, ist diese Welt, die wir da sehen, wirklich unsere Welt? Oder das finde ich schon auch wichtig, dass es quasi da so eine, immer so eine Schräglage gibt, dass man immer fast ins Rutschen kommen kann. Das war so sehr meine Absicht.
Ja, ich finde, das ist tatsächlich auch so, es gibt eben die Städte, die vorkommen, München, Graz, Düsseldorf, Stuttgart, die sehr, sehr präzise beschrieben werden, sehr kleinteilig, und trotzdem finde ich, ist es so immer leicht schief. Also man hat immer so ein bisschen das Gefühl, ist es wirklich das München, das ich kenne, oder ist da nicht irgendwas anders? Ich habe mich dann auch gefragt, was waren so, also gab es so starke Einflüsse für dich oder Texte, die, an denen du dich orientiert hast, die wichtig waren?
Also ich würde sagen, nicht so eindeutig identifizierbar. Also ich bin auch tatsächlich so, ich lese gar nicht so viel Gegenwartsliteratur, weil ich immer so das Gefühl habe, also Dinge oder Texte, die mir sehr nahe sind, habe ich immer so einen, oder meinen Themen oder meinen Gedanken habe ich immer so auch so eine merkwürdige Distanz. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Also wenn ich sozusagen so ein Thema recherchiere oder mich an eine Art zu schreiben nähere, dann wäre nicht das Erste, was mir einfällt, quasi ganz viele Texte zu lesen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Vielleicht, weil ich so das Gefühl hätte, dass etwas darin, das, was ich tue, überflüssig macht oder so. Gar nicht im Sinne von so Wettbewerb, aber dass ich mir so denke, so, ah ja, es ist eigentlich schon ganz gut in der Welt, also vielleicht so, irgendwie so. Ich weiß, ich kann es auch gar nicht so genau beschreiben, aber irgendwas ist da so, dass ich immer eher so ganz gegensätzliche Texte lese, die eigentlich überhaupt nicht unmittelbar was damit zu tun haben. So.
Darf ich so eine gewagte Beobachtung?
Bitte.
Weil ich weiß nämlich aus Vorgesprächen, dass du auch viel so US-amerikanische Mitte 20. Jahrhundert Literatur liest, wo es irgendwie ja viel um auch also die Arbeit geht und den Einfluss irgendwie ökonomischer Verhältnisse und die Zerrüttung auch von Selbstverhältnissen und Fremdverhältnissen durch die Arbeitswelt. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, eigentlich machst du was sehr, sehr Ähnliches, aber eben für eine andere Zeit. Also weil, obwohl irgendwie es um, ne, erstmal steht eine offene Beziehung im Rahmen, man das gar nicht erst denkt, habe ich das Gefühl, es geht eigentlich die ganze Zeit um Arbeit. Es geht irgendwie, hat Bruckner, die Hauptfigur, an so einer Elite-Medienakademie studiert, und es geht die ganze Zeit darum, dass das gescheitert ist. Es geht die ganze Zeit darum, dass Vero irgendwie nicht als Architektin arbeitet und so ein bestimmtes Selbstverhältnis von nicht nur irgendwie die Miete reinkriegen müssen, sondern auch etwas aus sich machen und irgendwie etwas einlösen und gleichzeitig nicht sein wollen, durchzieht so total nervös diesen Text. Und es ist also quasi wie so
voll
Millennial Dustbowl-Novel.
Ja, voll. Ja, ich finde auch, also wenn man so, was weiß ich, jetzt Philip Roth liest oder so in den 60ern oder 70ern, hat man ja auch immer so eine sehr alltagsweltliche Sache. Also da passieren ja jetzt nie große Sachen. Und gleichzeitig, genau, läuft eigentlich immer so ein bisschen was mit, auch quasi, was weiß ich da, so in diesem Manhattan, wo eigentlich alle versuchen, irgendwie Schriftsteller zu werden oder irgendwas aus sich zu machen oder sowas so. Und dann so in diesem plaudrigen, manchmal auch viel zu langen Büchern eigentlich so etwas, ja, drunter liegt auch, ja. Ich weiß, was du meinst. Voll.
Ja, ich habe so ein paar Beobachtungen, nur, also, ja, weiß gar nicht, ob es Beobachtungen sind, aber so ein bisschen diese, vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, ich meine, München, Mannheim, Stuttgart, auch nicht viel erzählte Orte, was hat denn so Topografie, was hat Geografie, was hat vielleicht auch die Landschaft, was ist das so ein bisschen in dem Text? Also ich habe das Gefühl, dass gerade Vero auch krass, also große so Landschaftsbeobachtungen irgendwie anstellt und sowas, ist schon irgendwie immer präsent auch.
Absolut. Also für mich, der Schreibanlass war, glaube ich, so ein bisschen, dass ich einfach durch diese ganze Bühnenliteratur und Spoken-Word-Sache einfach auch viel rumgekommen bin, viel rumgereist bin und so. Es ist ja, dass man dann sich auf einmal in so ein bisschen peripheren Städten wiederfindet, für die ich aber eine totale Passion habe. Also ich mag so Fun-Fact-Städte total gerne, die dann so eine große Absurdität haben, wie Mannheim zum Beispiel mit dieser quadratischen Innenstadt, was ja völlig irre ist einfach, als ob sich das jemand ausgedacht hätte. Dafür habe ich eine ganz große, also da hat, es macht mir einfach total Spaß, auch diese Figuren auch als Protagonistinnen eigentlich auftreten zu lassen. Und was es für die Figuren bedeutet, ja, vielleicht, ich denke gerade so ein bisschen wie in die Richtung, was ihr gerade sagtet, mit einer Arbeit, also dass man sich auch an den Städten immer abarbeitet sozusagen, dass sie eigentlich wie so, gerade bei Bruckner, der ja sehr technokratisch denkt, auch vielleicht so ein bisschen so ein Startup-Bro-Dude ist, dass er das immer so als was sieht, was man sich so erarbeitet, sozusagen, so wie so eine Umwelt, die man sich so aneignet oder so. Und der ist eben auch so eine Fun-Fact-Person. Also der möchte so seine Umwelt durch Benennung so an sich ranholen und irgendwie so besitzen vielleicht.
Ja.
Und Vero ist, glaube ich, da sehr anders. Also die weibliche Hauptfigur denkt sehr anders.
Voll, ich finde besitzen, also ich finde nämlich auch, dass es so ganz viel so um so Kategorisierung geht und so ganz viel um so Erfassen irgendwie. Und dass es aber ja gar nicht diese Trennschärfe gibt. Also dieses, wo ist es die offene Beziehung, wo ist es Polyamorie oder wo ist, also ne, irgendwie, wo ist es unser privates Umfeld und wo ist es jemand, der jetzt gerade irgendwie gesellschaftlich voll irgendwie mitgestaltet, also jetzt von, das ist ein Freundeskreis jetzt, ne? Ich finde irgendwie, das ist so, geht ganz viel um dieses Besitzen und ja, und Lassen.
Voll abstecken, so, ne, von Räumen. Absolut.
Hört Stoff aus Luft.
Lina Atfach.
قصيدة أمام البحر ولأنني كنت بعيدة عن البحر نظرت إلى السماء وقلت لها قلد البحر فصارت الغيمة موجة وسرب طيور ظن نفسه سمكا فرميت الخبز إلى الأعلى وغرقت واقفة وصعدت دموعي ولأنني كنت من الناجين همست للسماء التي تمتد وتقطع البحر قلبي عاجز عن الغفران أريد للنسيان أن يكون موجة تغسل الغضب ولأنني حلمت أني وردة قلت لحبيبي ضمني لا كما يضم العشاق بعضهم بل كما تضم الموجة حظها من الرم وتمضي ولأنني أم أغمضت عيني أمام البحر ورأيت البحر يلحس أقدام أطفالي سمعت الضحكات وصار البحر جروا لأنني خائفة أصغيت إلى الموج فصارت الهواجس رقصة في الهدير ولأن ثمة بحرا في كل حكاية قرأت المياه من الريق حتى المحيط لكن الحقيقة ظلت لحظة طافية على وجه الزبد ولأنني أؤمن قلت للموجة اصفعي وجه العالم قلت للبحر توحش قلت للطبيعة ابتشي بنا لندرك أننا ضعفاء ونستعيد الرحمة
Sandra Hetzel.
Gedicht vor dem Meer. Weil ich weit weg war vom Meer, schaute ich zum Himmel und sagte ihm, mach das Meer nach. Da wurde die Wolke zur Welle und die Vogelschar glaubte, sie sei ein Fischschwarm. Also warf ich Brotkrumen in die Luft. Er trank im Stehen und meine Tränen stiegen aufwärts. Und weil ich eine Überlebende war, flüsterte ich zum Himmel, der das Meer weitet und teilt. Mein Herz ist nachtragend. Ich will, dass das Vergessen eine Welle ist, die die Wut wegspült. Und weil ich träumte, ich sei eine Rose, sagte ich meinem Liebsten, umarme mich, nicht so, wie Verliebte es tun, sondern so, wie eine Welle ihren Sand umarmt und weiterzieht. Und weil ich eine Mutter bin, schloss ich die Augen und sah, wie das Meer an den Füßen meiner Kinder leckte und hörte Gelächter. Das Meer war nun ein Welpe. Und weil ich mich fürchte, lauschte ich den Wellen. Da wurden die Sorgen ein rauschender Tanz. Und weil es in jeder Geschichte ein Meer gibt, las ich die Gewässer von der Spucke zum Ozean. Doch die Wahrheit blieb nur ein Augenblick, der auf einem Wellenkamm ritt. Und weil ich glaube, sagte ich zur Welle, Ohrfeige die Welt. Sagte ich zum Meer, tose. Sagte ich zur Natur, zerstör uns, damit wir einsehen, dass wir schwach sind und wieder Gnade erlangen.
Taruk.
Möchtest du?
Ich würde gern ein bisschen was hören zu der Sprache des Romans, weil das ist genau für Leute, die es nicht noch nicht gelesen haben, finde ich eine sehr gelungene mündliche Sprache auch. Es gibt so wechselnd perspektivisch verteilte Kapitel und dann quasi immer eine Ich-Sprache, die eben sehr nah darin ist, finde ich, wie Leute sprechen und sehr mündlich irgendwie und der ganze Ton ist so ziemlich atemlos. Und ich würde gern wissen, wie du das entwickelt hast und mit welchen Überlegungen.
Also ich glaube, dass der Ursprung war eigentlich bei Texten, wo ich Experimente gemacht habe, damit Sprachnachrichten zu transkribieren, weil ich eben auf der Spur war von diesem Atemlosigkeit, Sprachlichkeit ins Literarische zu übersetzen. Und daraus ist das, glaube ich, entstanden, so dieser fließende Sound.
Geile Methode. Also
irgendwie so hat das Sinn gemacht in dem Moment. Und genau.
War das ein weiter Weg? Also hat das lange gedauert, dann das zu einer Sprache zu formen? Oder war das so, ah, jetzt bin ich sofort am Sound?
Es hat nicht so lange gedauert. Ich glaube, das Interessante war für mich, dass die Form eben vor dem Inhalt eigentlich da war. Das ist für mich auch total ungewohnt gewesen, weil gerade bei so diesen bühnenliterarischen Sachen hat man ja immer, ach, jetzt habe ich eine Idee, es geht um die XY und so. Und dann kommt eigentlich von da die Sprache erst oder die Form oder der Inhalt. Die Form. Aber in dem Fall war es wirklich andersrum. Also ich hatte so diese Form und dann habe ich das überlegt, was fordert, welchen Inhalt fordert diese Form sozusagen. Genau.
Voll spannend. Ich finde, das passt so ein bisschen zu so einer Beobachtung, die du hattest, also die ich hier stehen habe, aber die ich irgendwie nicht sagen will, weil du das beobachtet hast. Ich merke so, aber halt eben genau, ob dieses, also diese Satzzeichen, die fehlen, ob dieses Fließen, ob das irgendwie so ein bisschen auch mit diesem Schlittern dieser Figuren zu tun hat, mit der Haltlosigkeit, die sie haben und so. Das finde ich irgendwie voll spannend, dass du sagst, dass es vorher da war.
Total, also diese Soghaftigkeit ist eigentlich, also die ist genau für die Städte vielleicht auch ein Protagonist, kann man vielleicht so sagen, weil das schon sehr im Zentrum steht, diese Bewegung. Also das fände ich toll, wenn das idealerweise funktioniert, dass das wirklich halt als beobachtbare Kraft da ist in dem Text. Diese schnelle Bewegung, dieser Zug, auf den man quasi aufspringt.
Ja, und das ist jetzt auch vielleicht Info für die Leute, genau darüber wird sehr viel gesprochen, weil das sehr obvious ist, aber es gibt eben keine Satzzeichen und keine Groß- und Kleinschreibung. Und ja, ich hatte das Gefühl, es macht viel Sinn, weil diese Ichs, die da sprechen, die haben wirklich auch kein Komma, an dem sie sich, die wissen wirklich nicht, wo sie mit der Stimme runtergehen sollen im Satz.
Ja.
Yeah. Und in ihrem Leben so. Ich habe mich noch gefragt, eben mit dieser Prägung durch Sam und die Pointenhaftigkeit, ein paar Sachen hast du schon erzählt, die du verlernen musstest, vielleicht diese Pointendichte, aber gibt es noch mehr Sachen, die du aktiv wirklich dir wegschaffen und loswerden musstest? Und aber auch gibt es Sachen, die du mitnehmen konntest und die dir geholfen haben beim Schreiben bei diesem Text? Oder war das so und ich muss mich komplett einmal cleansen eigentlich?
Nee, ich glaube, es gab schon noch Dinge, die man mitnehmen konnte. Also finde ich so eine etwas rund machen, das hat vielleicht sehr mit Slam zu tun, so, also was hat, glaube ich, viel mit Handwerklichkeit zu tun, aber auch ein Gefühl davon, vielleicht auch so ein bisschen, wann was fertig ist oder so. Also, dass man was auch nicht overworked oder so, sondern eben ein bisschen diese an etwas arbeiten, auch im Sinne von einer Auftragssache oder so, das bringt einem das, glaube ich, sehr stark bei, dass man so auch Sachen dann also akzeptieren kann, dass sie fertig sind oder so ein bisschen so ein Gefühl dafür hat, okay, das ist jetzt rund weiter. So, dass man sich nicht so verdenkt in Sachen und nicht zu tief reingeht, was natürlich auch sehr gut passt zu diesem fließenden Sound irgendwie. Aber wie gesagt, es gab dann eben noch total viel Überarbeitung und dieses Kämmen, das hatte natürlich auch ganz stark damit zu tun, also das Kämmen des Textes, diese Stolperstellen rauszunehmen, wo man dann sozusagen, genau, wie gesagt, so nicht weiß, wo man mit der Stimme runtergehen soll oder mit dem Gedanken runtergehen soll sozusagen. Und genau, idealerweise, also das war so mein Ziel, dass dann möglichst wenig von diesen Stellen übrig bleiben.
Voll. Also ich meine, das ist total, es ist so eine rhythmische, es ist so wie durchkomponiert eigentlich irgendwie von der Art, wie diese Geschwindigkeit auch funktioniert, wie diese Takte irgendwie sind, in denen die sprechen und denken und so. Und es muss gar, also so wie du es gelesen hast, ist natürlich auch einfach so deine Art, das zu lesen, aber es war einfach total klar. Also irgendwie, ich habe gar nichts gebraucht, ich habe gar keine Zeichen gebraucht, um zu wissen, wie es zu lesen ist oder wie es zu denken ist halt.
Ja, ich finde es auch total interessant, dass es totalen Unterschied gibt darüber, wenn Menschen den Text das erste Mal kennenlernen, ob sie ihn hören oder lesen. Also, dass ich bei Lesungen immer sehr stark merke, dass Menschen danach einen anderen Eindruck vom Buch haben, als wenn sie es sich lesend auf den Text zu bewegen, was ja klar ist. Aber das finde ich total interessanten Effekt, also dass dann sozusagen dieses Bühnenhafte sich hintenrum doch noch in den Text geschlichen hat sozusagen.
Ich finde der Text ist, also wenn du ihn vorliest, fast klassischer, als wenn man ihn selbst liest, weil Absolut. Du natürlich an guten Stellen Pausen machst und das irgendwie sehr professionell machst. Und dieses eben, das bringt ja eine Hektik rein, dass es, man denkt sich natürlich die Pausen, aber trotzdem ist es drin und das ist ja eigentlich ein Mittel aus der Lyrik. Also ich kenne das total von Lyrikerinnen vor allem. Irgendwie Gertrude Stein macht das ganz krass. Es gibt einfach keine Kommata nirgendwo, weil, und erst ist man so ein bisschen verloren und dann, finde ich, hat man auch immer den Leseeffekt, wenn man denkt, ja, ich, ich weiß ja, wann was eine Frage ist und wann ein Satz zu Ende ist. Ich brauche es überhaupt nicht. Hast du so eine Lieblingsfigur oder ein Lieblingsproblem oder irgendwie eine Sache im Text, die dir zu der du so am zärtlichsten bist?
Ja, ich mag diese Nido-Figur eigentlich sehr gerne. Also dieser eigentlich alte Konkurrent von Bruckner, früher Partner, jetzt Konkurrent, der sozusagen eine unglaubliche Karriere gemacht hat, eben in diesem quasi fast kultischen, dieser kultischen Idee von diesen Screens, die überall stehen. Weil das finde ich für mich total wichtig gewesen, die so, haben wir ja schon jetzt öfter drüber gesprochen, so dieses Darüberschwebende oder Darunterliegende, je nach Perspektive, vielleicht so wie so ein Drone-Ton, so ein ganz tiefer Ton, der so eigentlich in dem Text drin liegt, so diese Dystopie nochmal betont. Und genau, ohne spoilern zu wollen, aber das ist ja auch so ein bisschen das Ende des Textes, wo es dann für mich auch fast nochmal so ein bisschen fast schon fantastisch wird oder diese realistische Ebene verlässt, wo dann eigentlich ein Ton auftaucht, der eigentlich die ganze Zeit schon da war und am Ende dann aufhört.
Voll. Und es ist auch bezeichnend, dass der nie zur Sprache kommt. Also er selbst spricht nie in dem Text. Ne? Also er ist so ganz schemenhaft eigentlich auch.
Genau.
Präsent. Aber ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass du ihn als Lieblingsfigur nennst, weil ich finde, es gibt eine Figur, die ich persönlich, der Elefant im Raum für mich, so nämlich Tanner.
Ah, ja, natürlich.
ich weiß, das ist für mich die beste Figur.
Ja, Tanner mag ich auch total gerne, weil das Interessante ist, finde ich, bei Tanner ist, dass die eben so eigentlich die Spiegelfigur zu Vero ist, der weiblichen Hauptfigur, und Tanner und Vero haben gemeinsam studiert in Mannheim Architektur.
Ich erinnere mich auch gut.
Wie das damals war in Mannheim, genau. Ich weiß gar nicht, ob man in Mannheim überhaupt Architektur studieren kann. Aber die beiden sind so ein bisschen, ich glaube, Tanner hat halt im Gegensatz zu Vero noch so ein bisschen mehr von diesem Idealismus mitgenommen sozusagen. Oder ich glaube, oder vielleicht formuliert man es besser so, da gibt es totalen Bruch an dieser Frage des Idealismus, so was man sozusagen von diesem Schub, den sie so in ihrer Studentenzeit hatten, noch mitgenommen haben oder was sie selber von sich glauben mitgenommen zu haben oder sich gegenseitig vorwerfen, nicht mehr zu haben an Feuer, an Idealismus etc. und so. Und genau, deswegen, das ist für total wichtig, diese Spannung zwischen Vero und Tanner für so diese Fragen, die sich Vero so stellt und das die Frage, was sie selber möchte und nicht möchte.
Esra Jan Palat.
Was Wasser wirklich ist. Ich weiß jetzt, was es bedeutet, unterzugehen, unterzutauchen, nicht aufzufallen, ohne mich dabei anstrengen zu müssen. Eine Erfahrung, die ich bisher nicht kannte. Mich treiben zu lassen im Strom aus Menschen, die geschäftig über Plätze laufen, mit Einkäufen in ihren Händen durch die verwinkelten Straßen schwimmen, aus überfüllten Bussen steigen und zur Fährstation rennen, es gerade noch so auf die Fähre schaffen. Ein Mann im Krämerladen, bei dem ich eine Flasche Wasser kaufen möchte, merkt sofort, dass wir nicht dasselbe Wasser getrunken haben. Erst sagt er, man hört es ja gar nicht heraus, ganz flüssig. Ich bewege mich ein wenig mehr und er sagt, jetzt ist es wieder verflossen. Eine Frau im Laden sieht mich an, fährt mit der ganzen Hand von der Stirn herunter bis zum Kinn, sagt, ich sehe es an deinem Gesicht, an deiner Haltung, die Art, wie du dich bewegst. Solange ich stumm bin, solange ich stumm wie ein Fisch bin, solange niemand die Verwässerung meiner Zunge hört, solange jede meiner Bewegungen sich dem Lauf der Strömung anpasst, bin ich verschwunden. Ich sitze auf den Steinen, die von der Sonne aufgeheizt wurden, und denke, noch hat diese Stadt mich nicht gebrochen. Vielleicht heute, vielleicht morgen, vielleicht in 10 Jahren wird das Beben kommen. Der Meeresboden ist nicht zu erkennen, aber er lügt nicht. Die Steine werden brechen, die umliegenden Inseln weggeschwemmt. Nur das Wasser wird bleiben. Ich blicke auf die Meerenge, die sie Hals nennen. Mir bleiben die Worte ohnehin dort stecken. Das sind die Momente, an denen ich mich widersetze. Das sind die Momente, in denen ich Heraklit zitieren könnte, sagen könnte, niemand steigt zweimal in den gleichen Fluss. Aber die Worte fließen ja nicht. Und manchmal, da will ich einfach nicht. Es gibt Tage, da spreche ich nicht. Tage, da berühre ich niemanden. Manchmal krabbelt eine Ameise über meinen Handrücken. Manchmal küsst mich eine Bremse am Knöchel. Manchmal schmiegt sich eine warme Straßenkatze an mein Bein. Es gibt Tage, da spreche ich nicht. Da sind das Wasser, die Steine, die Luft, das Einzige, womit ich Kontakt aufnehme. Das Wasser setzt sich ab auf die Steine. Ich fahre über die salzigen Krusten. Es brennt in meinem Hals, wenn ich und die Spatzen, ich und die Tauben, ich und die Möwen im selben Atemzug ein- und wieder ausatmen. Das Wasser, die Steine, die Luft, Insekten, Katzen und Vögel fragen nicht, woher und schon gar nicht, wohin. Es gibt Tage, da sitze ich auf den Steinen, die von der Sonne aufgeheizt wurden, und schaue ins Wasser. Midia sitzt neben mir, versucht tiefer in den Hals zu schauen. Ich denke, Bay hat Augen, die bis hinunter in den Rachen schauen können. Wir sprechen darüber, dass mir gesagt wird, meine Texte seien immer so traurig, ob ich nicht mal was Lustiges schreiben kann. Etwas, was so richtig schön dahin fließt. Midia schaut ins Wasser und spricht, aber nicht von Flüssigkeit, sondern von Schwerelosigkeit. Später postet Day ein Foto, das ich von Dem geschossen habe. Auf den Steinen am Rand des Bildes hocken schaut Midia über their shoulders. Vor Dem das Wasser, in der Ferne die Fährstation Modder. They schreibt, talking about white ideas of literacy, perspective turn, not belonging yet, long, and float people with Asialum. They postet noch ein Foto, das Day von mir gemacht hat. Auch ich sitze am Rand des Bildes, schaue über meine Schulter. Das Wasser, der Beweis für das Schweben unserer Gedanken. Auf Höhe meines Ellbogens schreibt Day, Beweismaus B. Beweismaus A ist eine Katze, die sich kurzzeitig zu uns gesellt und sich mit uns in Schwerelosigkeit übt. Es gibt Tage, da fahre ich von einer Seite zur anderen, nur um des Überquerens wegen. Nur um nicht zu vergessen, in Bewegung zu bleiben. Nur um nicht zu vergessen, dass die Oberfläche aufbrechen kann, dass sich Schaumkronen bilden können, dass der Wind das Wasser zum Tanzen bringen kann und Sonnenstrahlen es pointieren können. Doch nicht von Dauer, denn die aufleuchtenden Stellen verschwinden im nächsten Wellenschlag und tauchen kurz danach wieder auf. Es gibt Tage, da versuche ich mich daran zu erinnern, dass die Einheitlichkeit des Blaus zwar verlockend wirkt, ich aber gar nicht tief genug blicken kann, nicht wissen kann, welche Nuancen sich unterhalb verbergen. Ich versuche mich daran zu erinnern, dass ich zu mehr als 50% aus Wasser bestehe, so wie jeder andere auch. Dass aber niemand mich darauf reduziert, sondern seltsame Dinge herangezogen werden, um mich zu erfassen. Obwohl es doch diesen einen unumstößlichen Fakt gibt, ein Mensch besteht zu mehr als 50% aus Wasser. Ich schaue ins Wasser, um nicht zu vergessen, dass ich mich anpassen kann, an Gewicht verlieren kann. Midia sagte, schwebende Menschen. Schwerelos zu sein, muss nicht bedeuten, mich vom Strom einfach mitziehen zu lassen. Und auch das Wasser kann sich an mich anpassen. Ich kann nach dem archimedischen Prinzip so viel verdrängen wie die Gewichtskraft meines Körpers. Ich schaue ins Wasser, um nicht zu vergessen, was Wasser wirklich ist. Nicht einfach nur flüssig, nicht einfach nur schnell dahinströmt, sondern auch zerlaufen. Zerlaufen in allen erdenklichen und nicht erdenklichen Richtungen. Ich will es mir nicht bequem machen, weil ich hier plötzlich ein Gesicht bekomme. Ich will nicht flüssig sprechen. Ich will, dass jedes Durchbrechen der Oberfläche, jedes Schäumen, jedes Auf- und Niedersteigen in meiner Sprache hörbar bleibt. Seit Monaten bin ich wieder zurück, obwohl ich gelernt habe, dass es kein Zurück gibt, denn ich kann nicht zweimal ins selbe Wasser steigen. Jeden Abend schließe ich vor dem Schlafengehen meine Augen und sitze wieder auf den heißen Steinen. Ich schaue ins Wasser, atme im selben Atemzug ein wie die Möwen, die schreien. Ein Wir, das nicht in Bewegung ist, ist Faschismus.
Hörst du? Hörst du? Hörst du mich? Hörst du? Hörst du? Hörst du mich?
Ihr hört Stoff aus Luft.
Jennifer De Negri.
Signalspitzen psychoaktive. Rätsel von Wiedergeburt erfasst Pilzstoffwechsel. Die Zeichen stehen auf Zucker mit Fett. Gaia entsteigt heißen Quellen, schäumt, quillt, zeugt und gebiert Göttin. Ihr zärtlicher Zwinger züchtet vielzellig Kupfer, Zink, Phosphor. Ihre Mineralienbörse zwittert trotz weltloser Steinezeit. Amazonen der Petrischalen erweckt sie. Fadenspiel Lichen. Trennungsangst klingt in meinem Namen an. Die Traumata zweisprachiger Archive. Mein Ursprung, mein Genpool liegt in alter Welt, auf Galeonen, Handelstreibender aus Genova. Hoffnung hisst am Mast gebleichte Wäsche, Stoffa, schwören die Chöre meiner Ahnen, Tessuti, Seta, und keine Familie scheint auf Samt gebettet, auf Rollen, Ballen, Seide, Damast, Lampas, Brokat. Sie flüstern, we contain multitudes. In ihren Überseebehältern sei noch Platz. Also träume ich. Sie brächten mich auf eine Insel ganz aus Lavastein. Dort soll ich stranden. Von Früchten des Mangrovenwaldes leben, Milch der Seekuh, mich zu Krustenflechte morphen. Drei sein, viele werden, Ebbe und Flut. Zu allen Gezeiten am Fels festkleben, nähren soll ich. Durch scharfe Kanten Löcher fressen, durch die das Wasser schäumt. Bis ein Tsunami meine kleine Insel schluckt, ihr Geheimnis versenkt und sinkt. Vielleicht war es auch ein Wal oder die BP. Signalspitzen saprobiontische. Vor dem Kollaps, der eine Anhäufung wäre, schuften Wesen aus Moder. Sie schmoren als Schleim ihr Erbe, zu Land oder subaquatisch, in Faulschlammschichten. No taste, unmake the waste, weil alles in Kotze und Kot erstickte, wären nicht die Aasfresser, Fadenwürmer, Bakterien und unstillbare Hunger der Schmetterlingstramete, die am Lignin sich labt und muschelgleich auf Holz lebt, abseits der Meere, ihre korallige Schönheit.
Ich finde es total interessant, was du erzählt hast, Caleb, dass bei dem Roman eigentlich die Form dich dazu gebracht hat, an diesen Inhalt ranzukommen. Und in dem Sinne, was kommt denn als nächstes? Oder gibt es schon gerade was ist das Nächste, das dich interessiert und an dem du vielleicht schon dran bist?
Ja, mein zweiter Roman wird nächstes Jahr erscheinen. Der ist schon da.
Schnell. Ja.
Aber das ist...
Die Arbeit, Millennials in der Arbeitswelt.
Ja.
Wacht raus.
Ja, weil der Prozess ja auch, wenn man fertig ist mit dem einen Text.
Genau, ja. Das finde ich, ist was ich so in die Literaturwelt reinschlittern total, was man einfach nicht so erwartet, dass diese Abläufe so lange dauern, dass man bis zu dem Zeitpunkt, wo der erste Roman rauskommt, man quasi 2 Jahre Zeit hat, wo man dann irgendwie auch genau, ja. Und genau, ja, das zweite Buch wird sehr viel autobiografischer / autofiktionaler sein, düsterer und es wird Zeichensetzung geben.
No.
They grow up so.
Genau. Ja, und es ist eine ganz andere Ton und auch eine ganz andere, würde ich sagen, Intention. Also hat auch so ganz starke dokumentarische Anklänge, weil es eben durch auch um ein reales Ereignis geht. Genau, also so, ich würde mal sagen, die Intention ist eine sehr andere.
Wie ist es für dich so, wenn du gerade im Kopf voll in einem anderen Projekt bist, jetzt? Also jetzt ist ja deine Lesereise erst mit dem Buch. Ne? Also jetzt musst du die ganze Zeit dazu sprechen. Ja. So wie fühlt sich das an?
Ja, das ist total, also ich finde auch genau deswegen, weil das Schreiben selbst so lange her ist, 2 Jahre oder sowas, 1,5 Jahre, ist es so irre, dass man dann, also für einen Moment, wo man selber eigentlich fast schon abgeschlossen hat mit dem Text, dann wieder so viel darüber spricht. Aber es ist auch schön, weil man natürlich dann auch von außen an den Text rangeht, also mit den Fragenden sozusagen. Und das finde ich eigentlich wieder einen ganz schönen Aspekt. Und ist ja auch gut, nicht mehr so nah im Schreiben zu sein und ein bisschen von außen blicken zu können. Deswegen finde ich das eigentlich ganz nett.
Und du guckst den Text auch noch gerne an mit dem Aufstand?
Ja.
Ich glaube, das ist tatsächlich, wenn man das sagen kann, ist so, das ist sehr gut, wenn man das irgendwie schon Älteres anschaut und denkt, ich hasse es nicht, sondern.
Nee, ich lese ihn noch gerne.
Sandra Hetzel.
Argonautimentation. Weit weg vom Meer bin ich ja auch. Viel zu weit. Ich meine das Mittelmeer. Viel zu weit vom Licht und der Geduld derer, die dort schon viel länger leben, als man das hier überhaupt tut, leben. Die seit 100.000 Jahren zusehen, wie Flüssiges, Festes zersetzt, wie die poröse Stille der Mauern vor dem gleißenden Meerblick flirrt, Wasser auf Stein, Licht auf Auge. Feuer oder Traufe, rede ich mir ein. Hier Kämpfe, vorgeschobene um Wörter, Sätze, Paragraphen, die nur mehr den Grad der Verstoßung aushandeln sollen, dort salzwassergefüllte Spalten, Becken, Laken zwischen tektonischen Platten und Erdbebengefahr. Feuer oder Traufe, als könnte ich den Rücken einfach kehren, allem hier den Hahn zudrehen, den Buckel, damit es ihn mir runterrutscht, als wäre alles so klein, und ich so groß und würde dann einfach gehen über die gestrichelte Linie und wäre dann weg von allem hier und alles hier wäre weg von mir. Dabei bin ich die Kleine, die Hineingeborene, die Hineingewachsene in all das, in das Spannungsverhältnis, in den Kontrast zwischen hier und dort. Ha! Schön wär's, zwischen vertrauenswürdig und suspekt, zwischen südländisch und doch zurück zum Meer, das ja vieles auch beweist, mit der zwingenden Logik von Zeitkapseln, von greisen, sprachbegabten Papageien und versunkenen Schätzen, zum Beispiel Achterboot. Oktopus heißt auf Griechisch Chtapuzi und Kredes, Garnele, heißt Garida und Maltesisch ist weltweit die einzige mit lateinischen Buchstaben geschriebene semitische Sprache und Europa kommt eigentlich aus dem Libanon und dass man den christlichen Gott, also den Papa von Jesus, dem Nazarener, mit dem Namen Allah ruft, geschieht schon viel länger, als dass er Gott gerufen wird, was im Grunde alles gar nichts beweist. Überhaupt nichts. Denn aus Gaza kommt ja nicht nur die Gase. Und jetzt guckt ihr mich an, als hätte ich ein Glas grauen Burgunder mit 1-Cent-Stücken bezahlt. Was ja auch irgendwo wahr ist. Wenn wir selbst um diese Pfütze im Mittelmeer herum noch um alles feilschen müssen. Aber nur als Beispiel, falls jetzt die Palästinenserinnen und Palästinenser der ultimative Überschuss sein sollten, dann müssen wir sie ja festhalten. Dann dürfen wir sie ja auf keinen Fall entbehren. Denn fängt die Entbehrlichkeit erst einmal an zu wüten, das wissen wir ja, hört sie so schnell nicht wieder auf.
Das war Folge 12, Wasserwellen, mit Caleb Erdmann, Jennifer De Negri, Lina Atfa, Sandra Hetzel, Esra Can Palat und Taruk.
Sound, Magie und Gewässer, Fabian Sau. Ein riesiges Dankeschön an Mona Sachse, Svenja Reiner und das Team von Insert Female Artist, an Anil Tepe und Julian Havig von der Technik, das Freie Werkstatttheater Köln und an euch, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Josefine Bergholz.
Und mein Name ist Tanaskul Sabok. Das war Stoff aus Luft.